Ja, das war nochmal eine Ausführung zu einem Gedanken, den ich vorhin nur relativ kurz erläutert habe. Der Übergang von Versorgungssicherheit zu Kontrolle ist selber oder enthält die Option, sage ich mal, aber vom begrifflich gesagt muss man sagen, ist selber enthält immer schon einen Angriff auf die tatsächlich existierende Versorgungssicherheit. Weil das kann man sich an diesem Russland-Fall nochmal sehr schön klar machen. Jetzt haben sie diesen Russland-Deal festgeklopft. Nach allen Gesichtspunkten, wenn man jetzt mal ganz naiv und schlicht sich die Sache anguckt, nach allen Gesichtspunkten dessen, was man mal gelernt hat, was Versorgungssicherheit sein soll. Der Preis wird stabil gehalten, da gibt es lauter Verabmachungen, wie man sich praktisch damit umgeht, wenn die Weltmarktpreise steigen, haben sie auch schon alles ins Kalkül bezogen. Die Liefermenge ist festgelegt, da gibt es vertragliche Verpflichtungen, wie beide Seiten damit umgehen, wenn mehr gebraucht wird oder weniger gebraucht wird. Also der Vertrag sieht im Grunde die Regelung all dieser Fragen einvernehmlich vor. Und beide haben gesagt, das machen sie so und jetzt wird die gebaut und die deutschen Unternehmen verdienen auch noch dran. Russland erschließt sich Zugang zum europäischen Markt. Die Europäer haben, was weiß ich, 30% ihrer Gasversorgung damit auf 30 Jahre fest. Alles wunderbar. Wenn die jetzt selber sagen, gar nicht alles wunderbar, dann merkt man schon, dass sich dieser Gesichtspunkt gar nicht alles wunderbar richtig trennt von dem eingerichteten praktischen Verhältnis der Versorgung, wie es unter einem höheren Kontrollgesichtspunkt beurteilt. Und dieser höhere Kontrollgesichtspunkt wirft dann die Frage auf, inwieweit haben wir in allen Eventualitäten Russland im Griff? Und das schließt übrigens die Überlegung ein. An welcher Stelle können wir uns es eventuell nicht leisten, uns mit Russland anzulegen? Die gehen also schon davon aus, dass sie lauter Politikbereiche haben, wo sie sich in die russischen Verhältnisse einmischen wollen, wo sie denen die Äußerung, die Betätigung des einen oder anderen Interesses auch mal verunmöglichen, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber wo sie da auch mal gegen die was machen wollen und sagen, oh, das ist dann aber blöd, da haben wir ja keine Freiheit mehr zu. Und diese Art, dann die eingerichteten Beziehungen zu betrachten und zu begutachten als, inwieweit beschränken sie die nationale Freiheit nicht nur in Energieversorgungsfragen, sondern in Kontrollfragen und dann auch weitergehend in überhaupt in Fragen der Freiheit des weltpolitischen Agierens. Das wirft dann lauter Energieversorgungsnotwendigkeiten ab. Das, was der Jonas eben gesagt hat, die trennen sich wirklich von der Frage ab, wo kriegt man am besten und am billigsten Öl her. Oder Gas. Und das ist nicht unlogisch, sondern es ist eine logische Konsequenz aus dem Inhalt dieses Interesses. Das heißt, die eigene politische Gewalt will in der Lage sein, Energieversorgung zu garantieren. Das heißt eben gegenüber einer anderen Macht immer deren Staatsräson ein Stück weit mitbestimmen.
Das ist in der Diplomatie gerade so ein schönes Schlaglicht, denkt man zuerst. Beißt sich da nicht was? Ja. Es gibt jetzt diesen G8-Gipfel am Wochenende. Russland wollte dort hauptsächlich diese Energiefrage mal zum Thema machen. Auch auf sich aufmerksam machen als super zuverlässiges Lieferland. Warum müssen eigentlich europäische und amerikanische Politiker Abgesandte auf diesem Anti-Putin-Treffen sein? Das ist wirklich eigenartig. Man denkt, die hätten viel Grund, sich mit dem Putin über eine so wichtige strategische Frage wie das Ölgut zu verständigen. Die verspüren aber das Bedürfnis, gleichzeitig dieses ihr Interesse an der Kontrolle über die russische Staatsräson diplomatisch vorzutragen. Und dafür geht man auf diesen Antikongress. Der hat das Thema, ob Russland eigentlich eine Demokratie ist, höchst fragwürdig.
Auch in der andere Fall ist ja gerade der Wunschpartie, diese neue Pipeline Anwesen halt der ganzen Politiker-Mischpoke eröffnet. Ja. Sie haben genauso demonstrativ gemeint.
Ja. Ja.
Der Erfolg der Russen auf dem G8-Gipfel soll damit in ein fragwürdiges Licht und so weiter.
Den soll demonstrativ diplomatisch vorgelegt worden, wir können auch anders.
Ja, und das
machen die Russen allerdings umgekehrt auch. Die haben sich ja so aufgeregt, weil dann dieser Gazprom-Chef vorher schon mal gesagt hat, wir haben auch noch andere Kunden. Wir bauen gerade eine Röhre nach China und Japan.
Ja, vielleicht auch eine abweichende Versuch einer Erklärung. Also soweit ich das verstanden habe, ist auch diese Vermischung von ökonomischen Relationen und politischen Zugriff. Geschuldet ist die Erklärung, dass man die Befürchtung hat, dass Russland quasi der Möglichkeit nach die Staatsversorgung von Deutschland oder von anderen Staaten eingreifen könnte und dass das ein Unsicherheitsfaktor bedeutet und dass man deshalb im Vorhinein zugreifen wird auf solche Staaten. Könnte nicht, wenn man mal jetzt unterstellt, dieses Öl oder dieses Gas wäre auf dem Boden eines ganz ordentlichen demokratischen Staates, wo man keine Befürchtungen hätte, dass sie in irgendeiner Weise in diese Staatssaison nur mal, also ich meine, weil es ja immer Aserbaidschan oder Iran oder solche Staaten sind, aber nur mal idealischer vorgestellt. Könnte es nicht dann noch einen weitergehenden Grund geben, was mir jetzt einfällt, dass diese gute alte Theorie der absoluten Grundweite hier zutreffen könnte, dass nämlich die Gefahr ist, dass die Gefahr ist, auch unabhängig von der politischen Bestimmung, dass ein Staat, so demokratisch auch sein mag, die Chance ergreift, gerade über diese Festsetzung eines zu hohen Preises andere Staaten zu schädigen und dass es nicht unbedingt sozusagen dieser politisch verdächtige Staat sein muss, sondern dass man insoweit auch einen ökonomischen Grund nennen kann, weshalb dies bei der Energie und bei den Gasen anders ist als bei anderen Waren.
Da hast du aber, machst du jetzt einen komischen Gegensatz zwischen Ökonomie und Politik, den ich so gar nicht gemacht habe. Wenn man das jetzt mal konkret auf den Fall Russland bezieht, ist der Standpunkt des Westens und übrigens auch der Russlands erstmal ganz schlicht. Seit Putin an die Macht gekommen ist, hat der russische Staat beschlossen, aus der Tatsache, dass aufgrund der, des Zerstörungswesens, das seine Vorgänger an der russischen Ökonomie vorgenommen haben, einen ziemlich desolaten Zustand der russischen Wirtschaft vorfindet, um das mal höflich auszudrücken, dass die Einnahme- und Geldquelle, die den Russen geblieben ist, das kennzeichnet ja der entsprechende Artikel im Gegenstandpunkt auch als den historischen Glücksfall für Europa, dass Russland beschlossen hat, die Energiereserven, die auf seinem Territorium liegen, zur Grundlage und Quelle eines ökonomischen und politischen Neuaufbaus zu machen. Also ist von vornherein der Preis, den Russland für seine Energielieferung nimmt, ein Produkt der russischen Kalkulation mit der Funktion, die dieser Preis für den Wiederaufbau der nationalen Wirtschaft haben soll auf der einen Seite, und dem Eingehen auf die Ansprüche der Käuferländer auf die anderen. Selbstverständlich, der Energiepreis ist ein politischer Preis. Aber wenn er ein politischer Preis ist, dann ist auch vollkommen klar, dass die Rückkehr, und das ist ja im Übrigen auch der Grund, weswegen den USA zum Beispiel der Vertrag zwischen Deutschland und Russland überhaupt nicht passt, dann ist die Rückkehr Russlands als Weltmacht in die Weltpolitik, ein Rückkehr, den die Russen beanspruchen, an denen sie arbeiten und der, an den nicht gedacht war, als die Sowjetunion sich auflöste, dann ist die Energiepolitik Russlands ein Instrument dieser Rückkehr und entsprechend wird sie auch beurteilt und entsprechend wird natürlich auch der Preis beurteilt, nach dem die Russen ihr Öl verkaufen. Aber klar, wie denn was denn sonst? Aber da einen Unterschied machen zu wollen zwischen vielleicht verkaufen sie es zu teuer und deswegen ärgern sich die Imperialisten oder sie ärgern sich, weil sie politisch was verkehrt machen. Nein, allein die Tatsache, dass sie überhaupt diesen Preis als ein Mittel ihres nationalen Wiederaufbaus kalkulieren, ist doch schon der Verstoß gegen das westliche Ansinnen, was sie übrigens so auch nicht mehr vertreten, weil sie eh wissen, dass es nicht mehr geht, aber was sie ja lange Zeit unter Jelzin noch vertreten haben, Russland tatsächlich auf das Niveau eines Lieferlandes runterzubringen. Und die Beurteilung der putinschen Politik als Nicht-Demokratie ist übrigens bloß eine andere Ausdrucksweise davon, dass er das macht. Mehr sagt er Nicht-Demokratie gar nicht. Demokratie ist ein anderes Wort für die richten ihre politischen Verhältnisse nach innen, nach nicht an unserem Interesse an ihnen aus. Nee, das tun sie wirklich nicht.
Der ganze Vertrag, der mit Gazprom abgeschlossen ist, hat ja zur einen Seite gerade das Interesse kodifiziert, wir wollen mit sicheren Preisen kalkulieren können. Das ist ja die eine Seite. So, jetzt hört es aber damit nicht auf. Sondern die nächste Frage, das war ein Übergang, der erzählt worden ist. Die nächste Frage heißt, wie sicher sind eigentlich diese Verträge, wo Vertragspartner eben nicht nur irgendein kleiner Krauter ist, sondern eine imperialistische Wuchtgruppe, dieses neue Erstarken in Russland. Und schon bist du wieder dabei, dir diese Frage vorzulegen, dann bist du eine Etage über der Preisfrage. Dann bist du bei der Frage, ist Russland eigentlich in der Lage und willens, diese Verträge auch in Zeiten, in schweren Zeiten garantieren zu können und zu wollen.
Ja, und das ist so wichtig, einfach sich klar zu machen, dass diese schweren Zeiten nicht irgendwie prognostiziert werden, sondern dass sie doch von den Konkurrenten Russlands selber zielstrebig herbeigeführt werden. Das ist ja nicht einfach eine Diagnose über was kann alles passieren, sondern es sind ja lauter Gegensätze zu Russland, die sie jetzt schon längst haben. In der Iran-Frage, in was weiß ich wo überall.
Ja. Mein Argument ist ja, dass nicht aufgrund einer unterstellten dann politischen Feindschaft zu einem Problem wird, sondern weil überhaupt eine Willkür darin liegt, bei der Festsetzung dieses Preises, dass dies selbst schon eine Gefahr ist. Ich brauche eigentlich, also als Erklärung brauche ich gar nicht die Unterstellung, also der russische Staat könnte der Staatsversion von Deutschland schaden, sondern selbst unterstellt mal, die haben sich auf die allgemeinen Regeln kapitalistischen Wirtschaftens geeinigt, selbst dann ist es ein Problem.
Aber du hast irgendwie eine komische Vorstellung darüber, wie imperialistische Konkurrenz geht. Es geht auch nicht so, dass sie, weil sie sich gemeinsam auf die Regeln des kapitalistischen Wirtschaftens festgelegt haben, sich nicht mehr in die Quere kommen. Die kommen sich doch deswegen in die Quere, weil sie sich auf die gleichen Regeln festgelegt haben. Und das ist das eine. Und das zweite ist, ich habe eine gewisse Abneigung gegen die Verwendung des Wortes Willkür im Zusammenhang mit dem Wort Preis. Und zwar deswegen, weil diese Verwendung unterstellt, dass es sowas wie ökonomisch, wie soll ich das mal ausdrücken, ordentliche Preise gäbe und Preise, die irgendwie ökonomisch nicht ordentlich wären. Das halte ich für ein falsches Urteil, weil das Argument, was ich loswerden wollte, ja nicht ist, der Preis ist willkürlich, sondern das war ja eigentlich letztes Mal der Gegenstand, aber ich wiederhole es nochmal, weil der Energiepreis, weil er ein Preis für ein national elementar wichtiges Gut ist, von vorne bis hinten ein politischer Preis ist. Da gibt es nicht einen wirklichen, echten, anständigen Konkurrenzpreis und daneben gibt es noch irgendwie einen politisch definierten Willkürpreis. Und das Spezielle an Russland in dem Zusammenhang, das Spezielle an Russland in dem Zusammenhang ist nicht das, dass die Russen auch ihre energiepolitische Preise geben, sondern dass die spezielle Zielsetzung, die dieser Staat mit dieser Preisbildung verfolgt, die ihn wegen der speziellen Stellung, die Russland aktuell in der Weltmarktkonkurrenz hat, eben von so etablierten Weltmächten wie Europa und die USA unterscheiden. Aber willkürlicher ist der Energiepreis in Russland als in Deutschland auch nicht. sind beide gleich willkürlich, wenn man schon das blöde Wort verwenden will. Es ist halt ein aus dem politischen Interesse an Versorgung als Mittel von Wachstum heraus definierter Preis. Ist er nun mal.
Ja, und das unterscheidet sich von Kaffee oder Tee oder von anderen.
Ja, und deswegen ist es irgendwie, man muss gar nicht unterstellen oder so, ist irgendwie deswegen ein komischer Gedanke, weil ich habe ja gar nichts unterstellt, sondern ich habe gesagt, warum notwendigerweise es schon bei der Frage, was kostet das Zeug, einen nicht bloß geschäftlich bedingten Konflikt zwischen beiden Seiten kommt. Das ist ja gar nichts unterstellt, sondern das ergibt sich aus der kapitalistischen Natur dieses Stoffs.
Eben, es gibt doch bei der Beurteilung eines Landes, das als Lieferland vorgegeben, ergibt sich doch aus dem Umgang dieses Landes mit seinem zu verkaufenden Rohstoff und den Preisen die Beurteilung. Ob die Beurteilung, die du jetzt genannt hast, Schurkenstaat oder ein Land, das uns in den Kram passt. Ist der Sache nicht vorausgesetzt, sondern eben der Beurteilung eines solchen Landes ist das ja der wesentliche Maßstab. Und also scheiden sich daran gute und schlechte. Und nicht, man guckt sich nicht einmal, ist das ein gutes Land, eine Demokratie oder ein Schurke? Und getrennt davon die Frage, wie geht da eigentlich die Lösung?
Zur einen Seite hin, zur anderen Seite aber, weil du gesagt hast, der Ölpreis unterscheidet sich in der Tat als Bücherpreis von Kaffee und Tee. Da gibt es keine Unterschiede zwischen Deutschland und Russland und Deutschland und Norwegen beziehen. Ja. Auch Norwegen kalkuliert seinen Ölpreis mit dem politischen Preis. Nur weil du diese Geschichte gemacht hast mit, nehmen wir doch mal ein ganz normales Reinstellungsfunktion des Preises, gibt es da keine Differenz. Auch das ist als politischer Preis kalkuliert.
Ja, das war doch gerade, das ist doch gerade das Argument, was ich gebracht habe, dass ich sage, ja, gerade da unterscheidet sich das Öl von Kaffee und Tee. Und selbst wenn man mal unterstellt, die machen jetzt nun zig Pipelines da auf dieser Welt, nicht nur eine Umgehung, sondern fünf Umgehungen. Und durch Diversifizierung, sozusagen das Problem besser verteilt, sieht das grundsätzliche Problem, dass selbst wenn die fünf Leitungen machen, bleibt, dass diese Festsetzung auch bei politischen Anführungsstrichen stabilen Staaten immer die Willkür bleibt in der Festsetzung dieses politischen Preises.
Ich weiß nicht, warum du immer Willkür sagst. Was hat denn der Begriff Willkür bei dir für eine Bedeutung? Was meinst du denn mit Willkür?
Ja, dass er einfach nicht nach normalen kapitalistischen Dingen
kalkuliert. Das ist ein Negativurteil, da nützt mir überhaupt nichts. Wie sollen denn die normalen...
Also, die normalen gehen über Kostpreis und Produktionspreis. Das sind die normalen, was sich dann auf dem Markt durchschnittlich herstellt. Während das bei dem Öl anders ist.
Das ist vielleicht der Begriff davon, aber das ist... Das hilft nicht weiter. Der Gegensatz ist nicht normal und Willkür. Das hat mit Willkür nichts zu tun.
Nein, wenn dies unterschieden ist beim Kaffee im Vergleich zum Gas oder zum Öl, und wenn dann eine, wie ich das formuliere, willkürliche Komponente in dem...
Es ist aber keine willkürliche Komponente in dem Preis.
Nein. Dann ist das möglicherweise eine Erklärung dafür, dass in diesen Fällen die politische Einflussnahme stattfinden kann, während es beim Kaffee und beim Öl eben gerade nicht so ist. Da ist es eben nicht so, dass darüber das gleiche eine politische und fast eine Kriegsfrage ist.
Ich glaube, du bastelst zwei Argumentationslinien zusammen, die unglücklich so kombiniert sind. Das eine ist, dass du die Frage aufgeworfen hast, wenn ich dich richtig verstanden habe, ist denn diese Sorte politischer Überwachungsbedarf, den solche Länder wie die EU-Länder oder die USA Energielieferländern gegenüber entwickeln, ist denn der wirklich im engen Sinn von einer Beurteilung dessen abhängig, was die gerade machen? Und da würde ich dir sogar ein Stück weit recht geben. Das trennt sich ein bisschen von der aktuellen Beurteilung dieser Länder und kriegt was richtig methodisch-strategisches an. Da muss man immerzu auf alle solche Länder immer gucken. Und zwar deswegen, weil es eben die Länder sind, die auf ein für uns so unentbehrlich strategisches Gut dummerweise draufgesetzt sich haben. Da würde ich dir recht geben. Aber pass auf, du kommst. Ja, genau. Das ist aber, glaube ich, das Unumstrittene. Aber du hast eine eigentümliche Kombination in dem Gedanken drin. Der Gedanke geht ungefähr so. Und in dem Feld, jetzt machst du einen Vergleich, wird das Problem nicht gelöst durch Kostpreis und Produktionspreis. Das haut nicht hin. Du sagst, weil dort das Außenhandelspreisbildungsverfahren wie bei Kakao und bei Spielzeugautos nicht vorliegt, deswegen gibt es den, eigentlich denkst du heimlich an sowas wie, gibt es da den schönen Preismechanismus nicht, der den Imperialisten ihre Überwachungsarbeit abnimmt. Jetzt war ich mal ein bisschen polemisch an der Stelle, aber um dir klar zu machen, ich glaube, das Zusammenschrauben der beiden Überlegungen geht nicht. Der Ölpreis und der Gaspreis, dieser Energiepreis, ist immer dieses Kombinat. Es steckt übrigens sogar deine Erinnerung an, ökonomisch kann man das scheiß Ding Grundrente irgendwo nennen. Ja, das ist sogar da drin, musst du, denk mal dran, ja? Das heißt irgendwie, das Eigentum pur erzielt einen Preis. Da bist du auch gleich in so einem Kombinat drin.
Nein, also dieses Verschrauben ist in einem Satz gesagt, die absolute Grundrente ermöglicht erst den imperialen Zugriff der Staaten.
Pass mal auf, wenn der Eigentümer in dem Fall nicht irgendein Grundeigentümer, sondern ein Souverän ist, dann hast du den Ausgangspunkt sofort, diesen Preis von vorne bis hinten und oben und unten politisch bestimmen.
Ja. So ist es.
Ja, dann darfst du aber auch nicht die Frage stellen, kann man nicht unabhängig von dem politischen Eingriff die Sache über die ökonomischen Kriterien bestimmen? Dann ist das die falsche Fragestellung.
Ich kann nur die ökonomischen erklären, warum der politische Eingriff auch passiert.
So, nein, und nimm mal zur Kenntnis, gerade wenn du mit der absoluten Grundrente operierst, Eigentum erlaubt Preis. Wer ist jetzt der Eigentümer? Das ist kein Privateigentümer, sondern es ist der Staat selber, der die Hand drauf hat. Wenn du es zur Kenntnis nimmst und so absolute Grundrente mal für dich übersetzt, dann bist du genau bei dem Punkt, den wir jetzt erklärt haben.
Also es gibt einen alten Artikel über den Ölpreis, da liest dann nochmal nach, da ist dieses komplizierte Zeug abgehandelt. Und da steht sowas drin wie, wenn man im Staat so kommen kann wie einem Bauern, dem eine politische Grundrente zahlt für seinen Dreck da, dann gibt es das Verhältnis auf der Grundlage, das ist das Gewaltverhältnis zwischen diesem und dem Bezieher systematisch geklärt ist. So. Deswegen kannst du da nicht mit Grundrente wie beim Bauern operieren. Das war der Hinweis, das ist immer diese Kombination von Geld und Gewalt.
Eine Analogie, ne?
Ja.
Ja.
Sonst der andere Teil des Gedankens ist, glaube ich, der nicht bestrittene, dass aus dem Standpunkt, dieser Staat sitzt auf unserer Energie, ein Überwachungswille dieses Staates auftritt, der ist viel grundsätzlicher, als dass er gerade Anstoß nimmt an einer besonderen Richtung der Innenpolitik dort. Das ist so.
Das merkst du sogar noch bezogen auf Zeiten, wo die ja nun seit einiger Zeit vorbei sind, wo die USA als Oberwächter über die ganze Weltenergieversorgung sich ja auch zu den innenpolitischen Verhältnissen dieser Staaten vollkommen wurschtlich gestellt hat. Wenn sie ihre Funktion erfüllt haben, na Saudi-Arabien, wenn sie ihre Funktion erfüllt haben, immer das Öl abgeliefert haben, sich als Lieferland bewährt haben, wurden sie sogar mit Waffen ausgestattet, wurde ihnen erlaubt, ein Stück weit auch sich als Regionalmacht dort zu etablieren. Das geht alles, wenn die Machtverhältnisse geklärt sind und die eindeutige Zuordnung dieses Staates zur in diesem Fall westlichen Weltordnung gegen die Russen sichergestellt ist, dann muss man sich auch nicht drüber aufregen, was denn mit ob das er seine Frauen versteuert rumlaufen lässt. Die interessante Frage ist, warum regen sie sich jetzt darüber auf, dass sie doch 50 Jahre lang nicht gestört. Jedenfalls hat es den Energie, den Ölfluss hat das jedenfalls nicht gestört. Tut es auch übrigens nach wie vor nicht.